Jethro hörte alles, was Gott an Mose getan hatte. Damit fängt unsere Geschichte an. Wo spielt diese Geschichte? Es geht um die südliche Spitze der Sinai-Halbinsel am Berg Gottes, wie es heißt, am Horeb. Dort genau, wo Mose seine Berufung erfahren hatte. Einige Monate früher. Also dort in der Nähe, wo das Elternhaus des Schwiegervaters und seiner eigenen Frau gewesen ist. Und es lag nahe, dass jetzt Jethro in der Nähe dieser Stätte auch einen Besuch bei Mose machte. Nun, er hörte alles, was Gott an Mose und an dem Volk getan hatte. Er hörte das und verstand das als Führung Gottes, als Handeln Gottes, nicht als eine Kette von unglücklichen Umständen, als vielleicht ein Naturwunder oder eine Naturkatastrophe, wie man es hätte auch vielleicht verstehen können. So etwas wie ein Seebeben, das den Weg durch das Rote Meer geöffnet hat und dann anschließend eine Monsterwelle, eine Tsunamiwelle, die dann wieder die ganze ägyptische Streitmacht begraben hat. Nein, er hat darin Gottes Handeln gesehen. Und ich denke, das ist gleich ein Punkt, an dem wir einfach innehalten und für uns fragen, können wir das auch? Unser Leben, unsere Lebensgeschichte, unsere Vergangenheit, aber auch die gegenwärtige Lebenslage als etwas ansehen, wo wir wissen, ja, Gott hat uns diesen Platz zugewiesen. Er greift ein. Er hat eine Vorsorge für uns, wie es weitergehen wird. Ich denke, wenn wir unsere Lebenslage so betrachten und nicht nur als eine Kette von Glücksfällen oder Schicksalsschlägen, von Zufällen oder Katastrophen, sondern wie ein Drehbuch unseres Lebensfilms, in dem eine ganz einmalige Geschichte spielt, ja, die Gott für uns so zugemessen hat, wie sie besser nicht hätte sein können. Können wir das wirklich sagen von uns? Ich weiß, was ich für Gedanken über euch habe. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, lässt uns Gott an anderer Stelle durch den Propheten Jeremia sagen. Auch dann, wenn es eben böse aussieht. Gedanken des Friedens. Jethro hat das alles miterlebt oder erzählt bekommen. Und nun breitet Mose das genau seinem Schwiegervater noch einmal aus. Da erzählte Mose seinem Schwiegervater alles, was der Herr um Israels Willen dem Pharao und den Ägyptern angetan hatte. Und alle die Mühsal, die ihnen auf dem Weg begegnet war und wie sie der Herr errettet hatte. Mose erzählt in aller Ausführlichkeit. Jede Geschichte ist einmalig, ist etwas Unwiederholbares. Aber doch, denke ich, können wir aus vielen Beispielen von anderen auch für uns lernen. Auch wenn wir nie eine Kopie eines anderen oder einer anderen Geschichte sind. Es ist vielleicht doch sehr ermutigend. Wir alle brauchen immer wieder Aufbau und Ermutigung, Rückenstärkung, handgreifliche Erfahrungen, dass das, was wir vom Glauben wissen, auch tatsächlich stimmt. Wir wissen es rational, aber manchmal fühlen wir es nicht emotional. Und manchmal werden uns solche Erfahrungen nicht gegeben, sondern anderen, die sie uns aber weitergeben. Und das hat, muss ich von mir persönlich sagen, oft eine sehr viel plastischere, handgreiflichere Wirkung und Gewicht, als wenn es mir selbst passiert wäre. Wir wissen oft alles im geistlichen Leben, aber das Wissen hat auch die Gabe, mal wieder einzuschlafen. Wie ist das mit der Schwerelosigkeit, mit dem Erleben eines Lebens außerhalb des Kraftfeldes, des Schwerefeldes der Gravitation unserer Erde? Das kann sich, ich möchte sagen, keiner von uns richtig vorstellen. Ich gehe mal davon aus, dass noch niemand im Weltraum war, wo man das erlebt. Aber jetzt sehen wir die Bilder im Fernsehen, wie bei einem Wechsel der Mannschaft in der ISS, in der Internationalen Raumstation, die Astronauten da durch die Raumkapsel schweben, wie ein Fisch im Wasser und darum paddeln. Schwerelosigkeit, wie man sie handgreiflich sehen kann. So etwas gibt es, das wussten wir alle seit dem Physikunterricht. Aber mit diesem Bild wird uns das bewusst und klar. Ja, tatsächlich, es ist genau erlebbar, wenn man die entsprechenden Bedingungen hat. Und ist nicht auch ein Zeugnis über die Führung Gottes im Leben von Menschen, auch von anderen Menschen, etwas, was uns das wieder lebendig, lebhaft, farbig vor Augen führt? Im Hebräerbrief wird im Kapitel 11 ja eine Kette von Glaubenserfahrungen der alten Glaubenshelden des Alten Testamentes dargestellt. Über 40 Verse in gebrachter Folge die ganze alttestamentliche Geschichte. Mit der Konsequenz, darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen haben, lasst uns alles ablegen, was uns beschwert. Lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Eine Wolke von Zeugen. Die Wolke hatte ein positives Bild, so wie wir uns jetzt vielleicht mal eine Wolke wünschen. Heute Morgen war sie da, aber hat dann doch nicht den ersehnten Regen gebracht. Eine Wolke, die wieder die verbrannte Erde, das verbrannte Grün belebt. So etwas sind Glaubenszeugnisse, die andere weitergeben. Und das hat Mose an seinem Schwiegervater getan. Und die Folge und Reaktion bei Jethro ist fast mustergültig, wie man sich das als Folge nur vorstellen kann. Ganz klassische Glaubensetappen. Da heißt es von ihm, jetzt weiß ich, dass der Herr größer ist als alle Götter. Und dann, Jethro freute sich über all das Gute, das Gott an Mose getan hatte. Und dann, gelobt sei der Herr, der euch errettet hat. Und schließlich, er brachte Gott ein Opfer. 4 Meilensteine von Glaubensvergewisserungen, Überzeugung und Wissen am Anfang. Aber dann auch die Erfahrung und Ermutigung, das Erleben, tatsächlich, es stimmt. Das Lob Gottes, das ist zugleich ein Signal nach außen. Lob Gottes kann nicht unter uns im geschlossenen Raum bleiben, das will nach außen dringen. Es ist ein Wegweiser, ein Signal für andere. Und das Opfer, eine Bereitschaft zu neuer Treue und Konsequenz. Jethro, der Schwiegervater, dieser Priester, war sicher ein Mann mit einer ganz gestandenen Glaubenserfahrung. Midian ist ja ein Sohn von Abraham gewesen, aus dessen zweiter Ehe. Nach dem Tod von Sarah hat er wieder geheiratet und aus dieser Verbindung stammt Midian. Und man kann erwarten, da gab es noch Reste von Glaubenserfahrung, auch wenn dazwischen 400 Jahre jetzt lagen, wo vieles im Glauben verschütt gegangen ist. Und tatsächlich ein starker Abfall dieses Volkes der Midianiter von Gott dagewesen ist. Aber bei Einzelnen, wie bei Jethro, gab es noch dieses Wissen um Gottes Eingreifen. Aber auch dieser Mann braucht Bestärkung im Glauben. Wollen wir untereinander Anteil geben? Das ist etwas, was uns selbst und anderen wieder zum Aufbau, zur Rückenstärkung hilft. Im Hebräerbrief heißt es mal, Wohlzutun und mitzuteilen, vergesst nicht. Wohlzutun, materiell, praktische Hilfeleistung, aber vielleicht auch mitteilen im Sinne von kommunizieren, von weitergeben, was uns wichtig ist. Das vergesst nicht. Offenbar ist das leicht vergesslich. Und die Erinnerung brauchen wir. Mitzuteilen, vergesst nicht. Ja, diese Geschichte dieses Kapitels hat ja 2 ganz eigenartige, getrennte Teile. Der erste Tag in der Begegnung von Jethro und seiner Familie und Mose auf der anderen Seite waren den großen Taten Gottes gewidmet. Dem besonderen Blick auf das, was an Einmaligem da geschehen ist in den vergangenen Monaten. Und dann eine ganz eigenartige Geschichte über die kleinen Alltagssorgen, über den Kleinkram der Alltagswelt. Nämlich die Art, wie Mose Beratung, Streitschlichtung, Rechtsprechung an dem Volk übt. Passt das eigentlich zusammen, dass uns hier etwas von einem sehr einfachen, komplizierten, belastenden Alltag geschildert wird, fernab von den großen Taten Gottes? Und das wird eingeleitet mit diesem Urteil von dem Schwiegervater: Es ist nicht gut, wie du das tust. Eine ganz offene, klare, deutliche Analyse, eine Kritik. Es ist nicht gut. Ist da in der Bibel Platz für so eine Organisationsanalyse, ja, für eine Nachhilfe hier in Managementprinzipien, wie sie uns dann wirklich geradezu mustergültig vorexerziert werden? Das hat sicherlich eine tiefere geistliche Bedeutung. Aber es kann auch nicht im Sinne des Schöpfers sein, wenn unsere Alltagsarbeit kompliziert, möglichst umständlich, ermüdend, zeitverschwenderisch und so etwas ist, sondern die Schöpfung zeigt uns so viel Spuren der Genialität der Konstruktion des Lebens, so viel Optimierung von biologischen Abläufen, Lernfähigkeit von Organismen. Und sollte ein solcher Designer, ein solcher intelligenter Designer nicht auch Weisheit haben für unseren praktischen Lebensablauf? Wenn man das hier liest, was dem Jethro dort begegnet, Vers 14, was tust du denn mit dem Volk? Warum musst du ganz allein da sitzen und alles Volk steht um dich her, vom Morgen bis zum Abend? Es könnte wie eine Beschreibung manches Behördenalltags aussehen, in bürokratischen Abläufen, so umständlich wie nur möglich, so weltfern, so lebensfremd, alles andere als kundenfreundlich, Wartezeiten noch und noch. Sicherlich auch kein Nummernautomat, den man sich ziehen konnte, damit man wusste, also vor 15 Uhr bin ich ohnehin nicht dran, kann ich mir die Zeit nehmen. Wie kann das nur sein? Und das fällt dem Jethro, er ist nicht betriebsblind, sofort auf. Ja, es erinnert an das, was Reinhard May in einem Song schreibt. Ein Antrag auf Erteilung eines Antragsformulars zur Bestätigung der Nichtigkeit des Durchschriftexemplars. Wofür braucht man solch ein Papier? Das weiß keiner in der Behörde, aber irgendwie wird da weiter fortgeschrieben, was schon immer war. Schwerfällige Abläufe, sture Sprachen und unsinnige Formulare. Ja, kommt uns das nicht auch so hier vor? Das kann man doch anders lösen. Und dann ein weiser Rat von diesem Schwiegervater. Ein großartiger Schwiegervater, der seinem Sohn wirklich etwas Wichtiges, der ja selber schon 80 Jahre ist, auf den Weg gibt. Und dann heißt es in Vers 19, vertritt du das Volk vor Gott und bringe ihre Anliegen vor Gott. Und tu ihnen die Satzungen und Weisungen kund. Und sieh du dich aber unter dem ganzen Volk nach redlichen Leuten um, die Gott fürchten, wahrhaftig sind und dem ungerechten Gewinn feind sind. Die setze über sie als Oberste, über 1000, über 100, 50 und über 10. Und sie sollen das Volk richten. Und nur wenn es eine größere Sache ist, sollen sie diese vor dich bringen. Alle geringen Sachen sollen sie selber entscheiden. Ist das nicht so naheliegend wie nur etwas? Wir würden das heute wirklich als ein Management by Exception beschreiben. So sagt man tatsächlich. Also ein Führungsprinzip, die wichtigen Ausnahmetatbestände, die nicht jeder so ohne weitere als Routine entscheiden kann, die sollen selbst dem Führenden überlassen sein. Aber vieles kann delegiert werden, sollte übertragen werden an andere, die auch mithelfen können. Tu nicht etwas, was andere auch können. Ein wichtiger Grundsatz, denke ich, in manchem, wenn man es richtig versteht. Aber es ist ja natürlich mehr als nur eine Management-Nachhilfe, die hier gegeben wird. Hier ist das wichtige Wort gesagt, tu es nicht allein. Du kannst es nicht allein tun. Und da denken wir an die Gemeinde, an uns als ein Organismus mit vielen Gliedern, vielen Aufgaben, vielen Funktionen. Und kein Glied übernimmt alle Funktionen, sondern wir kennen das nur zu gut aus diesem Bild des Leibes Christi in 1. Korinther 12. Eine Vielzahl von Aufgaben sind verteilt und jedem kommt etwas zu. Oder denken wir an die Apostel der Urgemeinde in Jerusalem, die auch feststellten, wir können nicht alles tun, obwohl sie guten Willens waren und sich sicher bis von morgens bis abends sehr redlich gemüht haben. Aber da wurde eben manches übersehen, etwa bei der Almosen- und Armenversorgung. Und da riefen die Apostel die ganze Menge zusammen und sprach, es taucht nicht, dass wir das Wort Gottes versäumen und zu Tisch dienen. Darum seht ihr euch um, nach Leuten, einfach gesagt, die das genauso gut oder besser können. Wir aber wollen anhalten am Gebet und am Amt des Wortes. Also das Wichtigste nicht versäumen. Den Gesamtrahmen, die Richtung, die Führungsverantwortung wirklich ernst nehmen können, uns aber befreien von vielem, was andere genauso gut und besser können. Und ich denke, es hat auch Bedeutung über unser Gemeindeleben hinaus. Ich denke einfach mal an unseren persönlichen Alltagsablauf. Konzentration auf das Wichtige, nicht auf das, was vor Augen ist. Nehmen wir den Platz ein, den Gott uns in unserer Lebenslage zugedacht hat. Jetzt sollten wir mal in Gedanken unseren Tageslauf durchdenken. Nicht den Sonntag, das ist ein Ausnahmebestand und Tatbestand, sondern den Alltag, wo es stressig zugeht. Was hat Vorrang? Unsere Zukunftsgedanken, wenn wir mal über den Alltag hinausdenken. Unsere persönlichen Wünsche. können wir da auch sagen, wir konzentrieren uns auf das, was Vorrang hat. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Dann wird euch vieles andere, alles andere zufallen. Es ist so, als wollte Gott uns sagen, kümmere du dich um meine Anliegen. Dann kümmere ich mich um deine Anliegen. Es ist eine sehr gelungene Arbeitsteilung, wenn wir uns um seine Anliegen kümmern und nicht uns abstrampeln um unsere Anliegen. Und sehr weise sagt Jethro dem Mose, du machst dich müde. Und das Volk noch dazu. Wir sprechen heute gerne vom Burnout-Syndrom. Ja, ausgebrannt von der Menge an Aufgaben, von der Überforderung, dem Zeitdruck, Stress, von der Verantwortung, von der Sorge. Aber wenn wir nur mal die Sorgen nehmen, ist das nicht ein Punkt, bei dem Gott uns sagen will, haben wir da vielleicht Prioritäten verschoben? Die Sorgen sollten wir woanders ablegen. Die sollten wir nicht selber tragen. Wird nicht vieles in unserem Leben auch einfacher, stressfreier, wenn wir die richtige Prioritätsskala, was hat Vorrang, was kommt an erster Stelle, was kommt an zweiter Stelle, beachten? Und das begegnet uns im Neuen Testament auch in der Begegnung von Jesus mit Martha und Maria, den zwei Schwestern. Beide haben ihre Arbeit ernst genommen und Martha ganz besonders. Sie machte sich viel zu schaffen, Jesus zu dienen. Und dann wird in diesem Stress, in dieser Überforderung, in ihrer Ermüdung, könnten wir mit den Worten von Mose sagen, natürlich auch Ärger laut. Sage doch meiner Schwester, dass sie mich nicht alleine dienen lasse. Sage ihr doch, dass sie es auch angreife. Und dann muss Jesus die Prioritäten zurechtrücken. Nein, Maria hat das richtiger gemacht. Die vorrangigen Dinge zuerst und dann in diesem Falle die Hausarbeit. Was nicht heißt, dass Hausarbeit sekundär ist, aber hier war es das. Du machst dich müde und das Volk dazu. Andere müssen mitleiden in unserer Überforderung, in den Sorgen, in dem Stress, in dem wir unsere Prioritäten ein wenig vielleicht nur verschieben lassen. Wollen wir da stille stehen, einfach mal über unserem Leben und nachdenken und innehalten, was steht ganz oben und was sollte dann kommen? Das kann ja so weit gehen wie im Leben des Mose, dass er seine Frau und Familie, seine zwei Jungs, zurücksenden musste in sein Elternhaus, um dieses großen Auftrages willen, das er hier zu vollführen hatte, für einige Monate keine Spur von seiner Familie zu haben. Das wird uns sicherlich in aller Regel nicht abverlangt. Aber hier, so weit kann es gehen, die Prioritäten richtig zu setzen. Und dennoch sind das ja keine geistlichen Schwergewichte oder Spitzenleistungen, die uns hier abverlangt werden. Gott beruft nicht die Befähigten oder die sich für befähigt halten, sondern er befähigt, die er beruft. Aber wir brauchen immer wieder diese Positionsbestimmung. Wo stehen wir? In der Nordseeküste, Nähe der ostfriesischen Inseln, hat mal eine Gruppe von Wanderern, die sehr erfahren waren im Watt, also in diesem Meer, das von Ebbe und Flut betroffen wird, eine Wattwanderung übernommen. Nun wissen sie genau, wie weit können sie gehen, wann müssen sie wieder zurück, bevor nach Einsetzen der Flut dann der Rückweg versperrt ist. Das beachten sie auch. Das machen sie auf den Rückweg. Und dann überfällt sie ein Nebel, wie er nur an der Küste sein kann, sodass sie nichts mehr vor Augen sehen. Und das sind viele Erfahrungen von Wandern im Nebel. Man geht im Kreis. Man meint, man wüsste die Richtung und dennoch verschiebt man irgendwie die klare Richtung. Und dann merken sie, das Wasser spielt schon um ihre Füße. Und in der Hektik gab es nur eins, stille zu stehen, genau zu spüren mit den nackten Füßen, von woher kommt die Strömung und wo fließt das Wasser wieder ab ins Meer zurück. Und das immer wieder, nach 10 Metern. Und auf die Weise wurden sie gerettet. Hellhörig die Position zu bestimmen. Wo stehen wir? Du machst dich zu müde, sagt Jethro seinem Schwiegersohn. Und auch die Bibel spricht von müde gewordenen Gläubigen in der Bibel. Immer wieder. Im Hebräerbrief eine Gemeinde, die gut angefangen hat und ermüdet ist. Und der wird ein Appell gegeben. Darum richtet wieder auf die lässigen Hände und die müden Knie. Nachdem noch einmal die ganzen Glaubenserfahrungen, die Bestand des ganzen Glaubens im Alten Testament gewesen sind, dieser Gemeinde entfaltet worden sind. Ich denke an den Salomo, den jungen König, der gerade zur Regierungsverantwortung kam. In einer Ausdehnung des Reiches, wie damals es nicht größer bisher gewesen war. Und dem Gott im Traum nun diese Möglichkeit anbietet, bitte, was ich dir geben soll. Wir wissen, er bittet um ein gehorsames Herz. So wollest du deinem Knecht ein gehorsames Herz geben, damit er dein Volk richten könne und verstehen, was gut und böse ist. Wir wissen auch das Ergebnis. Das hat Gott so gerne und sofort beantwortet. Siehe, ich tue nach deinen Worten. Ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, das seinesgleichen vor dir nicht gewesen ist. Und dazu auch vieles andere, worum er nicht gebeten hatte, an Macht, Autorität und Reichtum. Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes. So wird euch alles andere dazugegeben werden. Hier begegnet uns Mose in einer sehr einfachen, menschlichen Art. Nicht als Denkmal, auch mit Unvollkommenheiten. Aber das Besondere, er gehorchte seinem Schwiegervater. Er ließ sich raten. Und er hätte auch vielleicht allen Grund gehabt zu sagen, was, ich bin am Königshof aufgewachsen, ich bin Staatsmann, ich bin dem Pharao angesichts in Angesicht gestanden. Was will mir dieser Medianiter, dieser Beduinenpriester sagen? Er lässt sich mahnen. Und Jethro ermahnt und rät. Er hätte auch sagen können, was kümmert mich mein Schwiegersohn? Soll ich meines Schwiegersohns Hüter sein? Soll er sehen, wie er zurechtkommt? Ich bin bald wieder in meiner Oase. Nein, er sagt ihm genau das, was ihm gesagt werden muss. Und jeder Rat, den wir untereinander geben, ich denke, es ist wie eine Wegmarkierung, wenn wir den Weg und die Orientierung verloren haben. In London gibt es dieses Wachsfigurenkabinett, Madame Tussaud, werden viele kennen von uns. Das Besondere ist ja, dass hier Figuren lebensecht dargestellt, man meint, sie würden sich bewegen, wenn man sie anspricht. Aber das Besondere ist auch, dass es immer eine lange Touristenschlange gibt. Ja, ich denke, unter einer Stunde geht das nicht an Warten. Dann windelt sich da eine 100 Meter lange Schlange um das Gebäude, ehe man überhaupt bis zur Kasse kommt. Aber, und das habe ich noch nirgendwo sonst gesehen, es ist alle 10, 15, 20 Meter ein Schild angebracht, von hier noch 40 Minuten Wartezeit. Von hier noch 30 und jetzt nur noch 10 Minuten Wartezeit. Ein Signal, ein Rat, eine Zielangabe, eine Positionsbestimmung, mit der man wieder Mut schöpft. Ah, jetzt geht es noch 10 Minuten, das kriegen wir auch noch hin. Ist das nicht etwas, was uns mit dieser Positionsbestimmung durch den Schwiegervater hier auch mitgegeben wird? Wir alle gehören zum Leib Christi, zu diesem Organismus. Da darf nichts fehlen. Und wir sollten zweierlei tun. Anteil geben und Anteil nehmen. Anteil geben. Wenn ein Glied leidet, leiden die anderen mit. Aber auch, wenn es sich freut, freut es sich mit. Und Anteil nehmen. Rat, Seelsorge, auch Hinweise. Hör mal, ich denke, du bist da irgendwie belastet. Oder mein Eindruck, dich beschwert irgendetwas. Du bist so unruhig. Was ist los? Kann das nicht eine Ermutigung zum Innehalten sein? Wir sind unverdient Glieder an diesem Leib. Wir sind es nicht wert. Aber Gott beruft nicht, die sich für wert halten oder die sich vor ihm sehen lassen können, die begabt sind, sondern er beruft die, an denen er seine Freude hat, die ihm so wert sind. Und die befähigt er auch, um seinen Platz, um ihren Platz einzunehmen. Ich hörte von einem Pianisten, der 93 Jahre alt war, also noch 30 Jahre älter als ich, das ist fast nicht vorstellbar. Und er wird gefragt von einem Journalisten, sagen Sie mal, warum üben Sie eigentlich jeden Tag noch eine Stunde Klavier? Was hätten wir da geantwortet? Nun, der brauchte keine Aufnahmeprüfung mehr zu bestehen und musste sich für keinen Wettbewerb mehr qualifizieren in dem Alter. Aber er sagt, ich glaube, ich werde jeden Tag noch besser. Nun, wenn das ein 93-Jähriger noch vollbringt, noch weiterzukommen, ohne diesen Druck zu haben, ich muss es schaffen. Und wenn es nicht gelingt, dann ist meine Karriere hin. Nein, Die Prioritäten waren für ihn geklärt. Jesus hält uns den Rücken frei. Darum geht es nicht. Schaffen wir überhaupt den Eintritt in diesen Weg? Nein, es geht darum, immer wieder Position zu bestimmen, die Prioritäten zu setzen, um ihn zu ehren, ob wir 93 oder 39 sind. Amen.